Down, Set, Moon Talk mit Adrian Franke und Christoph Kröger.
Es ist Montag und ihr hört eine neue Folge Moon Talk von Down, Set, Talk, dem offiziellen NFL-Podcast von RTL. Ihr hört uns bei RTL Plus und überall da, wo es Podcasts gibt. Und wir sprechen heute am 29. Januar 2024 natürlich über die beiden Conference Championship Games. Klar. Aber was wir auch noch in dieser Folge tun werden, nachholen werden, ist, dass wir über so ein paar Trainerwechsel sprechen müssen. Das wollten wir eigentlich schon Ende letzter Woche machen. Aber ihr werdet es vielleicht bei Adrian noch so ein bisschen raushören. Das musste krankheitsbedingt aufgeschoben werden. Aber jetzt bist du wieder zumindest so weit auf dem Damm, ja, dass wir...
Ich würde sagen 80% vielleicht. Ja. Also am Samstag war ich echt nicht sicher, ob wir heute aufnehmen können, weil ich einfach nicht reden konnte. Shit. Und jetzt ist es besser. Ich hoffe, man hört es nicht zu sehr raus, aber mir geht's gut genug. Mir geht's gut genug auf jeden Fall.
Größter Corona-Fan Deutschlands auf jeden Fall, der Mann.
Ich weiß auch nicht. Ich habe vor allem niemanden gesehen diese Woche. Also es ist halt, Kinder bringen es halt mit, ne?
Naja, danke dafür. Aber ey, eine gute Nachricht für dich. Du hast unser Tippspiel gewonnen. Mm. Herzlichen Glückwunsch. Es gibt endlich eine Entscheidung. Ich musste das Spiel Ravens gegen die Chiefs tippen, lag dann daneben, auch wenn ich gesagt habe, mein Bauch sagt mir eigentlich was ganz Klares und mein Kopf hat dann getippt. Das war dumm. Das sollte man eh nie machen.
Haben wir beide gesagt einfach, ne? Und ich hab nochmal den Double Down sogar gemacht, weil ich habe ja meine Tipps dann am Sonntag auch gepostet und habe halt gesagt, okay, finale Tipps und war dann halt wirklich auch bei Ravens am Ende, obwohl ich ja auch in der Folge gesagt habe, Bauchgefühl irgendwie mehr Kansas City, aber manchmal muss man dann doch auf den Bauch hören.
Du kannst froh sein, dass du das noch zumindest festgehalten hast schriftlich, weil sonst hätte ich dich so ausgecallt hier, weil was du mir hinter den Kulissen vor den beiden Spielen geschrieben hast, wie weit du daneben lagst, aber das bleibt unter uns.
Du hast am Ende ist aber wirklich so, ich muss auch echt sagen, ich habe ja jetzt für die Playoffs auch für jede Woche meine Picks und sowas gemacht und Spread Picks und so weiter. Und ich hatte eigentlich jede Woche ziemlich gute Gefühle und habe auch sehr gut gepickt. Ja. Diese Woche habe ich mich ultra schwer getan. Chiefs habe ich getroffen im Endeffekt, weil ich die Chiefs mit dem Spread natürlich genommen habe, weil der 4 Punkte.
Ja, gut, das haben wir aber beide auch in der Folge gesagt. Mit dem Spread nehmen wir sie beide, ja.
Aber vom Gefühl her, auch vom Spielverlauf her, wahnsinnig schwer zu picken und lief auch in beiden Fällen einfach anders, als ich es gedacht hatte.
Ja, ja. Du hast letztendlich mit dem 49ers-Pick gewonnen. Und ich sag mal so, ich möchte nicht in Details gehen, aber Adrian war sich deutlich sicherer, als der Spielverlauf das hergegeben hat.
Auch hier müsst ihr nur meine Spreadpicks anschauen. Ich habe ja die Niners -7 genommen, weil ich dachte, die gewinnen das so mit 10 Punkten. Irgendwann laufen sie dann vielleicht weg mit dem Spiel, zweite Hälfte, könnte ich mir vorstellen. Ja, nix war's,
aber letztendlich ist das wurscht, weil da fragt niemand mehr nach, weil du hast, glaube ich, jetzt zum zweiten Mal, also 2 von 2 mal unser Tippspiel gewonnen. Ehre, wem Ehre gebührt. Und du hast es gerade schon angesprochen, dieses Spiel Niners gegen Lions lief dann doch ganz anders, als das sich der ein oder andere vorgestellt hat. Die San Francisco 49ers gewinnen am Ende mit 34-31. Dieses Mal sind sie nicht im Conference Championship Game gescheitert. Das wäre dann das dritte Mal in Folge gewesen, auch wenn es wirklich lange danach aussah. Die Lions führten zur Halbzeit mit 24-7. Und ich habe zwar nie so richtig aufgehört, an die 49ers zu glauben. Mhm. Ich wusste, das kann immer noch was werden. Aber ich sag mal so, zur Halbzeit war ich schon sehr skeptisch, dass das was klappt. Weil die Lions, wir sprechen da gleich noch im Detail drüber, was die in der ersten Halbzeit gemacht haben und wie gut diese Offense aussah. Aber das war halt einfach statistisch der zweithöchste Scoring-Output für ein Auswärtsteam in einem Conference-Championship-Game, seit es die NFL in dieser Form gibt, also seit 1970. Also so gescored hat noch nie ein Auswärtsteam, einmal mehr. Einmal gab es noch eine krassere Performance in einer Halbzeit, aber das war schon enorm, was die da abgerissen haben. Die waren on fire, bei den 49ers lief überhaupt nicht so richtig zusammen und in der zweiten Halbzeit hat sich das Blatt komplett gewendet und es gab ein entscheidendes Play nach dem anderen zugunsten der Niners. Wie konnte das passieren?
Also wenn Teams solche Comebacks schaffen, und das ist ja sogar ein historisches Comeback, du hast gerade eine Zahl schon gesagt, das hat ja noch nie passiert, dass ein Team einen 17-Punkte-Rückstand zur Halbzeit in einem Championship-Game aufholt. Das ist noch nie passiert. wenn
ja, Teams in den Playoffs schon das ein oder andere genau, Mal und auch genau. Kyle Shanahan hat schon mit solchen Arten von Comebacks zu tun gehabt.
Richtig. Aber wenn Teams sowas schaffen, dann müssen eigentlich ein paar Sachen immer zusammenkommen. Also der Gegner muss Fehler machen, man braucht Glück. Vor allem in kritischen Momenten braucht man hier und da Glück.
Ja.
Und man muss natürlich auch die Fehler des Gegners bestrafen. Und das war einfach ein Spiel, eine zweite Halbzeit, in der alles, was die Niners gebraucht haben, für sie gelaufen ist. Und bevor das falsch rüberkommt, bevor Niners-Fans wieder Schnappatmung kriegen, das heißt nicht, die Niners hatten Glück, einfach nur. Das ist natürlich auch Quatsch, sowas zu sagen. Ich meine einfach, dass in jeder kritischen Situation das Play zugunsten der Niners ausgegangen ist in der zweiten Hälfte. Mal, weil sie einen Play gemacht haben, mal, weil die Lions einen Fehler gemacht haben und manchmal auch, weil San Francisco einfach Glück hatte, klar. Ich habe mir die kritischsten Szenen extra chronologisch rausgeschrieben, dass jeder, der möchte, das auch sehr, sehr leicht nachvollziehen kann.
Man merkt, du hattest die letzten Wochen viel mit 49ers-Fans in deinen Mentions zu tun.
Ja,
so.
Ich sichere mich ab.
Eben.
Der erste Lions-Drive nach der Pause war ja Lions 24-10 immer noch vorne, bewegen den Ball gut, haben 1. und 10 an der Niners 36-Yard-Line. Bei First Down, Play-Action, Goff hat Sam LaPorta eigentlich tief bei einer Outbreaking-Route, ungefähr an der 10, überwirft ihn, Ball, keine Chance, den Catch zu machen für LaPorta, Ball ist einfach 2 Yards zu weit geworfen. Und von diesem First Down kommen sie in 3. und 4 und dann in 4. und 2. So, da hast du schon mal diese erste kritische Situation. Spielst du das aus oder kickst du das Field Goal hier? Wenn du das Field Goal kickst, stellst du den alten Abstand wieder her, machst wieder ein 3-Possession-Spiel draus und wenn du das First Down natürlich kriegst, nimmst du weiter Zeit von der Uhr, kannst vielleicht einen Touchdown scoren. Erstmal vielleicht an dich die Frage, fandest du es richtig, das auszuspielen? Weil das wird sehr viel diskutiert. Das habe ich jetzt auf Social Media auch schon gesehen heute Morgen.
Das wird viel diskutiert. Ich bin tatsächlich etwas unentschlossen bei diesem Play gewesen.
Mhm.
In dem Moment habe ich aber nicht gesagt, dass ich es für eine schlechte Idee halte oder nicht. Also nicht für mich so wahrgenommen, sondern eher tatsächlich hat ein positives Gefühl überwogen im Sinne von, ja, bleib halt weiter auf dem Gaspedal. Ja, du führst zwar, aber es sind die fucking 49ers. Mhm. Du weißt, was alles noch passieren kann. Bleib auf dem Gaspedal.
Ja, das war auch mein Takeaway. Ich finde, das ist so eine Situation, wo du für beides argumentieren kannst.
Absolut, das finde ich auch, ja.
Also kein klares Ding. Ich war auch eher in der Richtung so, ich verstehe es, warum sie es machen. Und vor allem, das Play ist ja da. Josh Reynolds ist offen, Goff wirft den Ball hin und Reynolds lässt den Ball fallen. So. Das heißt, wir haben allein bei diesem Drive verpasster Wurf von Goff bei First Down für einen Big Play und dann kommen sie in Fourth Down und du hast einen Drop vom Receiver. Das sind im Prinzip zwei Fehler der Lions, wo jetzt die Niners nicht viel dazu beigetragen haben. Aber es ist natürlich ein Turnover in dem Moment. Dann direkt der nächste Drive ist natürlich das 51-Yard-Play auf Ayuk. Das sicher jeder gesehen hat jetzt mittlerweile.
Und da kann man schon von Glück sprechen.
Ja, also natürlich ein Wurf, den Purdy niemals so machen darf und der halt intercepted werden muss. Und dann,
er fällt dem fucking Verteidiger. Ja. Ich habe jetzt schon zweimal geflucht. So lange müssen wir die als explicit hier. Ich drücke mich besser aus jetzt. Dem fällt der Ball, dem Verteidiger fällt der Ball ins Gesicht.
Ja.
Also den muss er einfach fangen.
Ja, Kendall Vildor, einer der Cornerbacks, die halt mittlerweile da starten bei den Lions, muss den halt fangen. Er fängt ihn nicht nur nicht, sondern er prallt von ihm, von der Face Mask, glaube ich, oder vom Helm ab und prallt halt so ab, dass Ayuk ein Play machen kann. Der macht natürlich auch ein sensationelles Play dann in dem Moment.
Du musst erstmal so in der Situation tatsächlich bleiben. Und dann, also das passiert ja in Bruchteilen von Sekunden, wenn du dich selber im Vollsprint bewegst, da so die Aufmerksamkeit, die Konzentration zu behalten, ist ein Monster-Play.
Genau, also tolles Play von Ayuk. Der Weg dahin, dass es überhaupt möglich ist, natürlich glücklich. So, kurz danach machen sie einen Touchdown. Nächster Lions-Drive. Gleich beim ersten Play, Gibbs hat einen seiner wenigen Straight Runs durch die Mitte. Also Gibbs sehen wir eher so in Space, nach außen und so weiter. Läuft wahrscheinlich auf die falsche Seite von Goff. So wirkt es irgendwie. Also,
er ist auf jeden Fall auf der falschen Seite von Goff.
Genau, das meine ich.
Je nachdem, wer sich halt. Irgendjemand hat da eine falsche Entscheidung getroffen, weil ich glaube, er hatte sogar den Arm. Er hatte den falschen Arm unten, weil du machst ja immer den.
Genau.
Arm so oder die Arme so, dass du quasi eine Öffnung hast hin zum Quarterback, damit eben es nicht passieren kann, dass dein eigener Arm den Ball irgendwie berührt vorher und es dann vielleicht zu einem Fumble kommt.
Genau. Und er hat ja auch dann, also wenn man die Zeitlupen sieht, er hat den Ball ja eigentlich nie so richtig unter Kontrolle. Nee. Also er wackelt die ganze Zeit so ein bisschen, wird getroffen, fumbled. Niners kriegen den Ball an der 24 und scoren 4 Plays später. allein innerhalb dieser Sequenz, also Goff verfehlt den Pass bei First Down Richtung Laporta, Reynolds droppt die Conversion bei Fourth Down, dieses Abpraller-Ding mit Ayuk für 50 Yards und der Fumble von Gibbs, den San Francisco natürlich auch recovern kann. Wissen wir auch, Fumbles sind ja auch so ein bisschen eine Zufallssache. Diese Sequenz, das waren, glaube ich, nur 5,5 Spielminuten oder sowas, hat aber gereicht, dass die Niners es von 10-24 auf 24-24 stellen. Und es ging halt gerade so weiter. Nächster Drive, 3. und 10 Lions. Goff feuert den wirklich super raus gegen die Man-Coverage der Niners. Hat wieder Reynolds, muss man leider sagen, für den First Down. Und der lässt ihn wieder fallen.
Und der war wirklich, also der darf war so nicht offen. Passieren. Das darf niemals passieren.
Darf nicht passieren. Wie gesagt, wäre ein easy First Down gewesen. Und es war halt auch so ein bisschen wie bei dem Fourth Down vorher, dass das einfach ein klarer Drop ist. Jetzt nicht irgendwie, er wird im richtigen Moment getroffen oder sowas, sondern einfach ein Drop. Und dann hast du halt statt First Down Punt. Selbst der Punt, der dann kommt, hatten die Chance, den an der 1-Yard-Line zu downen und kriegen es halt nicht hin. Statt das ist ein Touchback.
Nein, er steht einfach so 10 Zentimeter in der Endzone für eine Millisekunde.
Ja, richtig.
So bitter.
Und im Gegenzug, nein, das ist halt per Field Goal dann zum ersten Mal in Führung gegangen. Und dann beim Drive nach diesem Field Goal und Reminder, dieser Lions-Drive hat nochmal mit einem Turnover on Downs letztlich geendet. Mm. Bei dem Drive haben sie dieses Flea-Flicker-Play. Und Goff hat Jameson Williams zum Touchdown und der Ball fliegt ihm quasi durch die Hände. Also das wäre jetzt kein, das wäre schon ein anspruchsvoller Catch gewesen.
Der war sehr schwer. Aber kann man fangen.
Darfst du in einem NFC Championship Game auch mal fangen. Als First Round Receiver. Und das wurde dann halt so eine Sequenz wie bei dem verpassten Big Play zu Laporta, wo sie halt bei First Down das Big Play haben, aber es nicht treffen. Dann in Third Down kommen, First Down nicht schaffen, weil die Niners dann bei Fourth Down Druck bekommen. Vielleicht auch nicht der ideale Play Call in dem Moment. Und Goff das nicht gut löst. Haben sie den nächsten Turnover und Down. Ich habe mir wirklich ein enges Big Play in der zweiten Hälfte rausgeschrieben, das nicht für die Niners ausgegangen ist. Und das war dieser Juggling-Catch von Williams, dann, wo Goff den leicht in den Rücken wirft und das hätte eine Interception noch geben können. Das war so für mich das eine, das könnte in beide Richtungen gehen, was Richtung Detroit gegangen ist.
Ja.
Ansonsten halt, in dem Moment ist für die Niners sind die Plays einfach alle Richtung San Francisco gegangen. Wie gesagt, manche waren Big Plays, die sie gemacht haben. Wir kommen gleich
noch zu ein paar Playmaker und so.
Genau. Aber aus Detroits Sicht ist das Spiel ihnen einfach komplett entglitten. Und Dan Campbell hatte eine großartige Pressekonferenz. Also wenn ihr 10 Minuten habt, ich habe den Link gepostet, schaut sie euch gerne an. Es war eine tolle Pressekonferenz, weil er unfassbar ehrlich war, emotional, aber auch gleichzeitig einordnend und halt wirklich viele, viele gute Dinge gesagt hat. Unter anderem auch, dass halt ihm das Spiel in der zweiten Hälfte entglitten ist und das untypisch ist für sein Team. Und da stimme ich auch zu. Das ist nicht, so kennen wir die Lions eigentlich nicht. Aber sie haben halt wahnsinnig viele Fehler in der zweiten Halbzeit gemacht. Und das war letztlich ein großer Unterschied, während die Niners auf der anderen Seite, um mal so ein bisschen da auch einen positiven Spin reinzubringen, die Niners halt konstant ihr Spiel durchgespielt haben. Also natürlich war es in der ersten Halbzeit Grütze. Auf beiden Seiten. Vor allem defensiv, aber auf beiden Seiten.
Ja.
Aber sie haben halt, wo wir bei anderen Teams in diesen Playoffs gesehen haben, Dallas, Philadelphia, Baltimore, kommen wir gleich noch zu, die dann komplett implodieren. Das war bei den Niners halt nicht der Fall. Und das ist auch Teil von so einem Comeback, dann logischerweise da dran zu bleiben und halt weiter deine Plays zu machen und Plays zu machen. Und wenn halt der Gegner es zulässt, in dieses Spiel wieder reinzukommen. Und die Lions haben es halt mehr als zugelassen.
Ja, und ein Play würde ich gerne noch mit dazu nehmen in diese Auflistung an Lions-Plays, die nicht optimal gelaufen sind. Und zwar in dem Scoring-Drive, in dem letzten, wo sie ja noch mal rangekommen sind und danach den Onside-Kick gemacht haben. Dieses Play auf Firkser. Der fängt den Ball völlig frei, zwar auf dem Weg nach außen. Also ich glaube, sein erster Gedanke war, ich muss so schnell wie möglich ins Aus kommen. Aber wenn er ein bisschen schneller geschaltet hätte, wenn er ein bisschen dynamischer gewesen wäre, dann hätte das ein easy Touchdown sein können. Und ja, es war letztendlich in dem Drive ein Touchdown, aber sie haben halt noch 2 Plays dafür gebraucht. Auf jeden Fall sind noch einige Sekunden von der.
Also ich dachte, dass du auf ein anderes Play raus willst.
Den Run, der kommt. War der davor?
Also der Run in Kombination mit der Timeout halt. Also, dass sie.
Brauchst du ja alles nicht, wenn Firkser einmal schnell schaltet und sieht, oh, ich bin ja mega frei, wenn ich jetzt upfield gehe, dann bin ich in der Endzone. Ja. Und dann hast du so viel Zeit gespart, dass vielleicht brauchst du nicht mal unbedingt einen Onside-Kick, keine Ahnung. Aber vielleicht brauchst du ihn wahrscheinlich schon, aber trotzdem hast du noch viel mehr Zeit auf der Uhr.
Ja, genau. Und dann würde ich halt das damit dazu nehmen, was danach dann kam. Also der, ja. Dieses Firkser-Play, was du ansprichst, war ja, jetzt will ich die Zeit hier nicht vermasseln, deswegen schaue ich sicherheitshalber nach. 1:16 noch auf der Uhr.
Mhm. Viel Zeit ist natürlich auch ein bisschen übertrieben in dem Fall.
Aber natürlich, aber mit drei Timeouts. Zeit. Also mit drei Timeouts, ja, genau, 1:16, genau. Wenn du da scorest, dann musst du sie halt einmal, also musst du einmal sie 3-and-out zwingen und dann hast du eine Chance.
Genau.
Aber was halt danach passiert, du hast dann gut Incompletion bei Second Down und dann Third and Goal, sie laufen den Ball, Montgomery wird im Backfield getackelt, dass sie da kein Play parat hatten. Also es war Third and Goal an der 1, vielleicht hatten sie Play nur für an 1 oder 2 Yard lang, keine Ahnung, aber dass sie halt da nicht irgendwie was schnell parat hatten. Entweder, okay, wenn wir es nicht kriegen, kicken wir es Field Goal, macht auch ein One-Possession-Game draus, Onside-Kick, fertig. Oder, wenn wir es nicht kriegen, haben wir diesen Pass, den callen wir, zack, so, ja, ne, dass es schnell läuft.
Ja.
Dass sie da eine Timeout verbrennen mussten, hat ja das Spiel quasi beendet. Also dadurch hatten sie ja keine Möglichkeit mehr, die Niners zu stoppen, weil sie dann nur noch 2 Timeouts halt hatten. Und dann war es ja nur noch die Frage, kriegt Detroit den Onside-Kick oder nicht? Und das ist natürlich sehr low percentage, klar.
Es ist sehr low percentage, hat letztendlich ja auch nicht funktioniert. Damit sind die 49ers weiter, aber sie haben sich ja schon, ja, sie sind bei sich geblieben, aber du hast gerade schon die erste Halbzeit angesprochen, da müssen wir dann die Lions vielleicht auch mal loben und da nochmal auf die erste Lions-Halbzeit schauen, weil die war ja schon wirklich beachtlich. Ich habe gerade schon gesagt, sie war ja irgendwo auch historisch. Sie sind einfach perfekt reingekommen in dieses Spiel. Mhm. Sie waren von Anfang an da, jedes Play gefühlt war ein Raumgewinn. Die sind in der ersten Halbzeit für fast 150 Yards am Boden gelaufen. Ja. Dazu haben sie eine starke Defense gespielt, die sich sogar noch mehr hätte belohnen können. Also ich finde, sie hätten durchaus noch eine Interception mehr haben können, als sie letztendlich hatten.
Ja.
Aber es war dann doch, wie wir das schon häufiger in dieser Saison von den Lions gesehen haben, eine Halbzeit furios und in der anderen dann wenig bis gar nichts.
Sie haben halt in der ersten Hälfte eigentlich alles so gemacht, wie wir es gedacht hatten. Also,
ja,
also wie wir es im Idealszenario gedacht hatten. Die haben 18 First Downs produziert in der ersten Hälfte.
Ja, Wahnsinn.
5 von 7 bei Third Down. Und da waren ja mehrere lange mit dabei. Wieder St. Brown mit mehreren kritischen First Down Catches bei Dritter und Ewig. Run Game sah super aus. Die Run Defense der Niners sah richtig schlecht aus. Gerade die Edges, darüber hatten wir ja vorher gesprochen. Chase Young und so, das sieht nicht gut aus, das ist nicht dynamisch. Ja,
die Interior sah aber auch nicht gut aus.
Interior sah auch nicht gut aus. Also sie haben es wirklich genau da angegriffen, wo man es gedacht hatte. Und das war ja so, okay, Detroit ist ja 7 Punkte Underdog. Was muss passieren, dass sie das Spiel gewinnen? Und das war ja wirklich Ball gut laufen, effizient sein. Scoren, scoren, scoren. Und wenn San Francisco Fehler macht, wie halt dann bei der Purdy Interception, die ja kam, dann die bestrafen. Und das haben sie in der ersten Halbzeit nah dran an der Perfektion gemacht. Und in der zweiten Halbzeit haben sie es halt komplett weggeworfen. Ich hatte hier eine Game-Management-Szene mir noch rausgeschrieben. Der letzte Drive vor der Halbzeit. Findest du, sie müssten da auf den Touchdown gehen? Also, Szenario war ja 4. und Goal an der 3.
Ja.
Mit 10 Sekunden noch auf der Uhr. Also 3 Yards für den Touchdown. Lions nehmen Timeout, kicken das Field Goal und gehen damit in die Halbzeit. Weil ja, ich fand dieses, das hat, also das war für mich so meine Interpretation, so ein bisschen, ja, sie wollen jetzt hier noch positives Momentum mitnehmen, so diese Denkweise. Wo ich aber eigentlich denke, so wie ich Dan Campbell einschätze und wie er auch die zweite Halbzeit gecallt hat, wenn du konsequent bist, musst du doch hier eigentlich auf den Touchdown gehen, oder?
Ja, das habe ich auch nicht so ganz verstanden. Ich fand es letztendlich aber auch nicht schlimm, weil ich auch hier finde, dass du für beide Seiten argumentieren kannst, weil drück denen noch mal sichere 3 Punkte mit rein, über die sie nachdenken dürfen in der Halbzeit, anstatt denen vielleicht dann doch noch mal hier den Hauch von Hoffnung zu geben, sodass sie hier jetzt keine Punkte rausziehen. Mhm. Die Defense hat einen Stop hinbekommen kurz vor der Halbzeit. Dann gibst du denen ja quasi etwas, woran sie sich hochziehen können. Weißt du, die Argumentation kann ich auch verstehen.
Aber es passt halt nicht zu dem, wie Campbell eigentlich
nicht.
Das Spiel managt.
Ja, also wenn du in der zweiten Halbzeit dann auf dem Gaspedal bleibst, warum bist du da nicht, warum hast du es da nicht durchgedrückt? So, ja, das verstehe ich schon. Aber da bin ich tatsächlich, glaube ich, eher noch auf der nimm die 3 Punkte mit Seite, als jetzt dann bei den Fourth Downs in der zweiten Halbzeit.
Ja, ich kann.
Aber halt auch nicht stark, ne? Also
ich finde auch, du kannst wirklich, also finde ich auch, du kannst für beides argumentieren, wie bei dem ersten Fortbauen in der zweiten Halbzeit. Für mich Tendenz wäre hier zu sagen, geh auf den Touchdown, weil, also, und sie haben es ja, wie gesagt, auch so weiter dann gemanagt. Die Lions wussten, dass die Niners Offense irgendwann kommt.
Ja.
Und so sind sie ja die zweite Halbzeit eben auch angegangen. Und du kannst nicht erwarten, dass so eine, in Anführungszeichen, perfekte erste Hälfte sich für dich wiederholt. Das heißt, da wäre schon so mein Gedankengang gewesen, ah, ich glaube, ich würde lieber dafür gehen. Ich glaube, ich hätte lieber gesehen, dass sie da, gerade so wie Dan Campbell die Spiele managt, dass sie da halt dann auch dabei bleiben. Aber wie du sagst, man kann es schon auch ein Stück weit nachvollziehen. Vor allem ja in dem Wissen halt, dass die Niners den Ball kriegen nach der Pause. Dass du halt nicht mit einem negativen Erlebnis in die Halbzeit gehst und dann vielleicht scoren die Niners super schnell und dann ist es 21-14 und so, dass du halt, dass das vielleicht, oder mit großer Sicherheit Teil der Überlegung war.
Ich finde es aber eigentlich an diesem Spiel, oder das Beeindruckendste für mich an diesem Spiel ist einfach, wie, du hast es ja gerade schon angedeutet, die 49ers sind eigentlich bei dem geblieben, was sie können, bei dem geblieben, was sie vorhaben, und sie sind vor allem ruhig geblieben. Und Purdy hat es, glaube ich, auch nach dem Spiel gesagt. Es war keiner nervös, es war keiner aufgeregt, obwohl sie so weit hinten lagen. Sie wussten, wenn sie ihre Leistung irgendwie aufs Feld bringen, mit ihren Playmakern, mit der Qualität, die sie haben, dann werden sie das Spiel noch irgendwie zumindest ja offen gestalten können. Ich find's krass, wie sie dann diesen, es ist zwar eine Floskel, aber den Schalter umgelegt haben. Was genau, kannst du gleich erklären, aber trotzdem, jetzt erstmal auf von außen betrachtet, war es einfach ein Schalter umgelegt. Weil alles, was in der ersten Halbzeit nicht funktioniert hat, vor allem offensiv, hat ja in der zweiten Halbzeit deutlich, deutlich besser funktioniert. Wenn wir da über das Run-Game sprechen, da wurden sie zigmal gestoppt von den Lions. Ja. Richtig starke Run-Defense. In der zweiten Halbzeit gab es die Big Plays am Boden von Christian McCaffrey. Und Brock Purdy hatte ein paar richtig entscheidende Runs in manchen Momenten. Brock Purdy hatte ein paar richtig gute Würfe in manchen Momenten, auch wenn er auch in diesem Spiel wieder einige Wackler dabei hatte. Ich habe gerade schon in der ersten Halbzeit den einen Ball angesprochen, den er eigentlich straight up zum Verteidiger wirft und Brandon Ayuk quasi Verteidiger spielen muss, damit das keine Interception wirft. Trotzdem, da waren ein paar starke Würfe unter Druck mit dabei. Ja, hier und da hatte er dann eben auch Glück, den Ayuk-Catch, das war eigentlich kein guter Wurf und er wird eben nicht intercepted, aber trotzdem, in der zweiten Halbzeit haben eben genau diese Sachen dann doch wieder funktioniert und dann ist diese Offense mit ihrer Qualität, selbst wenn du einen George Kittle komplett aus dem Spiel nimmst, der glaube ich 2 Catches hatte für kaum Raumgewinn, dann sind da zu viele gute Leute, um sie komplett zu stoppen.
Ich glaube, das ist tatsächlich auch einfach die Analyse irgendwo.
Den Schalter umgelegt,
Detroit hat aber einfach nicht die defensive Qualität, um das halt über 4 Viertel aufrechtzuerhalten. Und deswegen fand ich auch die Herangehensweise eben von Dan Campbell so nachvollziehbar, weil du nicht erwarten kannst, dass das so weitergeht. Und es sind ja, also sind ja keine, na gut, okay, das ist nicht so ganz korrekt. Ich wollte gerade sagen, es sind keine verrückten Sachen passiert, es sind schon ein paar verrückte Sachen passiert, die natürlich auch zu Scores geführt haben, das Ayuk-Play allen voran. Aber im Endeffekt, wie wir es jetzt schon mehrfach gesagt haben, hat San Francisco ja nicht, die kamen ja nicht aus der Halbzeit mit einem völlig absurden neuen Gameplan oder sowas, sondern sie haben halt ihr Spiel weitergespielt und Detroit hat halt einfach hier und da mal was zugelassen. Dann kriegst du halt diese, ich meine, diese beiden Touchdown-Drives, die wir jetzt schon ein paar Mal angesprochen haben, ist halt, der eine sind 5 Plays, 72 Yards, davon sind 51 Yards der Ayuk-Pass und das nächste sind halt dieses, ist ein 24-Yard-Touchdown-Drive nach dem Fumble. Also du kriegst ja 2 Scores, die natürlich auch so ein bisschen fluky in dem Moment sind, wie die zustande kommen, die Drives. Aber sowas muss, ist halt Teil des Spiels irgendwo. Ja. Also das gehört halt irgendwo dazu. Und sie haben den Ball deutlich besser bewegt. Sie haben, mit dem Run-Game bin ich auch bei dir. Ich fand, es ist schwierig, das so zu kritisieren nach so einem Spiel, aber ich fand, dass der Gameplan der Lions-Defense auch zu starr war ein bisschen. Wir hatten ja ewig drüber gesprochen, zu starr, also zu nicht flexibel genug. Wir hatten in der Preview lange drüber gesprochen. Und mein Punkt war ja, ich will halt eigentlich sehen, dass die Pass-First denken. Dass sie halt nicht auf den Run gehen, sondern dass sie mehr, also von der Herangehensweise halt, wie das die Ravens gemacht haben in diesem Spiel. Und ich hätte das halt gerade in der zweiten Hälfte gerne gesehen, wenn du mit 17 Punkten führst. Das sagt sich jetzt leicht im Nachhinein, ist mir völlig klar. Aber sie haben halt eher das Gegenteil gemacht. Also sie haben Run-First versucht zu spielen, sie haben die Box aggressiv gespielt. Gegen den Run, ich glaube, McCaffrey ist die Hälfte seiner Runs gegen Stackboxes gelaufen. Sie haben viel, viel geblitzt. Das habe ich auch nicht so ganz verstanden. Und das hat dann eben auch viele 1 gegen 1 Matchups irgendwo kreiert in der zweiten Hälfte, die sie dann nicht immer covern konnten. Und die einige dieser Purdy Scrambles auch ermöglicht haben. Und die Scrambles waren richtig gut von Purdy. Also das war ja, der war ja als Scrambler eigentlich fast besser als Passer gestern. Und die Scrambles waren ja auch super kritische Plays teilweise.
Ja, ja, ja.
Ich glaube, da war der Gameplan einfach bei den Lions defensiv, so gut es in der ersten Halbzeit aussah, nicht anpassungsfähig genug. Und natürlich ein Stück weit hat auch die individuelle Qualität dann gefehlt. Du hast halt keine Outside Corner, die Ayuk 1 gegen 1 so covern können. Das haben wir ja vorher auch gesagt. Das ist halt ein Riesen-Mismatch. Die Frage war dann eher für mich, wie häufig lassen sie es zu, dass Ayuk in diese 1 gegen 1 Situation kommt oder dass Kittle in 1 gegen 1 mit einem der Linebacker ist oder McCaffrey, dass Purdy halt wirklich diese Shotplays auch nehmen kann. Und das war für mich in der zweiten Halbzeit zu viel. Purdy, ja, bin ich eigentlich grob bei dir. Ich fand auch, er hat ein paar richtig gute Plays gemacht. Gleich, also bei dem, ja, bei dem Drive, bei dem Field Goal Drive, mit dem die Niners zum ersten Mal in Führung gegangen sind. Das war dann Mitte zweiter Halbzeit. Gleich das erste Play entkommt da dem Sack quasi, ja, kommt nach links raus und wirft ihn noch auf Juszczyk, der natürlich auch einen tollen Sideline-Catch da macht.
Juszczyk hatte sowieso ein Bombenspiel, ja, insgesamt. Der hat auch ein paar Blocks gesetzt, ja, im Run-Game. Halleluja.
Also wenn du vor dem Spiel getippt hättest, Kyle Juszczyk mehr Receiving Yards als George Kittle, hättest du wahrscheinlich Geld verdienen können.
Absolut. Generell einfach auch den viel dominanteren Auftritt. Nicht, ja, nur die Catches.
Ja.
Dieser Tiptoe-Catch an der Seitenlinie.
Ja.
Den macht dir kein Tight End besser in dieser Liga.
Das ist wirklich so, ja. Ja, und dann, es war auf jeden Fall auch Glück dabei. Also Purdy hat auch ein, zwei Sacks kassiert, die er nicht kassieren sollte. Dann, das Ayuk-Play haben wir jetzt lang genug besprochen. Der in der ersten Halbzeit war ja auch, eben, du hast schon beschrieben, Ayuk, wo er den Ball eigentlich zu Cam Sutton quasi wirft.
Ja, und genau.
Zuerst
ein guter Pass zu Cam Sutton.
Ja, richtig. Zuerst Glück hat, dass Ayuk das Play macht und dann ja auch Glück hat, dass es nicht Offensive Pass Interference gecallt wird, weil ehrlicherweise war das Offensive Pass Interference. Mhm. Er ist halt ein aggressiver Passer und das kam den Niners jetzt gegen die Packers und gegen die Lions in der Schlussphase bzw. der zweiten Hälfte zugute in Spielen, wo sie aufholen mussten. Und nochmal, das ist ein Riesenunterschied zu Garoppolo. Es kostet dich halt auch manchmal und du brauchst dieses Interception-Glück manchmal, weil, wie gesagt, es hätte eine Interception sein sollen bei diesem, ich glaube, es war der erste Drive-Vergleich. Die Interception selber war natürlich auch ein Ding, wo er, ich glaube, er wird beim Wurf getroffen, aber er will halt auch noch in der einbrechenden Pocket irgendwie ein Play zurück über die Mitte in Triple Coverage machen.
Ja. Also,
ist halt auch, da will er halt viel zu viel.
Ich würde ihn hier ein bisschen in Schutz nehmen, weil wir wissen nicht, wie der Ball gekommen wäre,
ja, wenn er, genau,
clean,
genau,
rausgekommen wäre, weil er wird halt schon im entscheidenden Moment getroffen an der Hand.
Genau, absolut. Aber die Entscheidung ist natürlich trotzdem hochgradig riskant, den versuchen da nochmal zurück reinzuzwingen irgendwie. Ich würde sagen, es war ein Up-and-Down-Spiel von ihm, ehrlicherweise. Besser als das Packers-Spiel, aber ja, in besser, ähnlichem Stil. So vom,
ja,
vom,
ja, absolut.
Vom
er hatte von, ja, er hat ein paar mehr gute Plays als letzte Woche.
Vor allem bei Scrambles, wie gesagt. Ich fand ihn am Boden, also der ist ja fünfmal den Ball gelaufen für fast 50 Yards. Ich fand ihn am Boden teilweise fast gefährlicher als durch die Luft. Trotzdem, finde ich, muss man hier nochmal betonen, dass gerade im Vergleich zu dem, was wir eben von der Ravens Offense zum Beispiel gesehen haben, ist, dass San Francisco nicht die Nerven verliert. Und das spricht, finde ich, das spricht für das Team, das spricht für Coaching, spricht aber auch für den Quarterback. Einfach dahingehend, dass Purdy, glaube ich, schon extrem stabil mental ist, weil er halt diese Fehler hat, die manchmal bestraft werden, manchmal Glück dabei ist. Hat er gegen die Packers, hat er in der Saison mehrfach gehabt, wir haben ja immer wieder mal drüber gesprochen. Turnover-Glück, Interception-Glück. Aber er lässt sich halt davon null beeinflussen. Und das war gegen Detroit auch wieder so. Also so ein Spiel mit der Interception, die er wirft in der ersten Halbzeit, die Interception, die er hätte werfen müssen in der ersten Halbzeit, 17 Punkte hinten. Da gibt's halt durchaus Quarterbacks, die da oder Teams generell auch, die da halt komplett eingehen. Und das war halt hier nicht der Fall.
Damit bleibt es dabei, dass die Lions das einzige Team sind, das die komplette Super Bowl-Ära am Start war, aber noch in keinem Super Bowl dabei sein konnte. Aber ich glaube, man kann trotzdem relativ positiv auf diese Saison blicken, auch wenn das Ende natürlich ultra bitter ist, gerade wenn du dir den Spielverlauf anschaust. Und die 49ers haben jetzt die Chance, mit Kyle Shanahan und vor allem mit Brock Purdy den Super Bowl zu gewinnen. Und in zwei Wochen werden sie dann spielen gegen, natürlich, wie sollte es anders sein, die Kansas City Chiefs. Am Ende sind immer die Chiefs im Super Bowl. Nicht ganz, aber fast immer. Die Baltimore Ravens verlieren gegen die Chiefs mit 10-17. Es ist zwar letztendlich das irgendwo erwartete Low-Scoring-Game. Wir haben beide gesagt, wenn ich mich richtig erinnere, Den Shootout könnte es eher im anderen Spiel geben. Aber am Ende haben es wieder die Chiefs geschafft. 4. Mal Super Bowl in den letzten 5 Jahren. Und ja, man muss eigentlich schon sagen, die Chiefs schaffen es, aber die Ravens haben es vor allem nicht geschafft. Also ich glaube, dass die Ravens-Perspektive hier mehr wehtut, weil sie haben einfach nicht ihr Spiel auf die Kette bekommen. Sie haben am Ende viel zu viele Fehler gemacht. Besprechen wir im Detail alles gleich. Viele Fehler auch sehr, sehr unnötig davon. Aber erstmal Ehre, wem Ehre gebührt. Die Chiefs, abgezockt. Ja. Sie waren da, wenn es drauf ankam.
Ja.
Sie haben nicht viel gemacht, aber sie haben genug gemacht. Und vor allem haben sie ein Spiel abgeliefert. Ich habe es dir schon während der Übertragung geschrieben. Und das darf man nicht falsch verstehen, wie ich das meine. Aber das war ein Spiel für mich, das aussah wie eine Prime Tom Brady Offense, beziehungsweise ein Prime Tom Brady Patriots Spiel in der Postseason.
In der ersten Hälfte.
In der ersten Hälfte, aber dann letztendlich auch vom Ausgang. Also dann auch nichts mehr anbrennen lassen, den Gegner so verunsichert, dass der nichts mehr
Defense
gebacken
macht
bekommen
den Rest dann,
Die Defense hat den Rest gemacht und auch nicht schematisch irgendwie, sondern aber einfach vom Style. Dieses Quick Passing, ganz viel Run Game, gutes Run Game. Lange Drives in der ersten Halbzeit, so richtig ermüdend. Die hatten über 37 Minuten Ballbesitz am Ende.
Die hatten 20, über 20 in der ersten Hälfte,
ja. Wirklich, wirklich, wirklich krass. Die hatten einen 10-Play-Touchdown-Drive mit, ich glaube, so um die 7 Minuten, bisschen mehr als 7 Minuten. Und dann noch einen 16-Play-Touchdown-Drive, der
also
einfach mal 9 Minuten von der Uhr genommen hat.
Allein 20, ich glaube, es waren 20 Minuten 40 oder sowas in der ersten Hälfte. Und die Ravens hatten ja den Ball zuerst. Also, es ist ja nicht so, dass Kansas City irgendwie den Ball zuerst hatte und vielleicht das macht irgendwie dann die Zahlen so ein bisschen schwierig, sondern die Ravens hatten den Ball zuerst und die Chiefs haben einfach das Spiel in der ersten Halbzeit komplett kontrolliert mit der Offense.
Gut, der erste Drive der Ravens war halt quasi nicht existent.
Ja, genau, klar. Ja,
aber ja, klar, wenn du zuerst den Ball hast, dann könntest du eigentlich ein bisschen mehr Zeit von der Uhr nehmen, haben sie nicht gemacht. Ja, und am Ende auch irgendwie ein bisschen Patriots-like das Glück, dass der Gegner halt nicht zurückkommen kann. Und das war ja genau das, was wir besprochen haben. Ja, die Ravens sind auf dem Papier das bessere Team. Ja, die müssten das ja eigentlich rechnerisch gewinnen. Sie sind, wie gesagt, über die ganze Saison hinweg eigentlich zu Recht der Favorit. Beziehungsweise dann halt in diesem Spiel zu Recht der Favorit. Aber was passiert, wenn sie hinten liegen? Können sie zurückkommen? Was passiert, wenn es nicht so läuft, wie es bisher die letzten Wochen gelaufen ist? Und da muss man sagen, da war es dann wirklich ein kollektiver Einbruch.
Ja, diese AFC-Playoffs haben halt wirklich eine relativ klare Überschrift, oder? Und das ist halt, wenn die Chiefs dieses Jahr nicht gestoppt werden, wann halt dann? Und du hast halt die Bills mit ihrem Shot, so kriegen sie endlich zu Hause, okay, sind defensiv ein bisschen angeschlagen, aber Josh Allen spielt toll, verlieren. Und dann hast du dieses Ravens-Team, das nicht angeschlagen ist, im Gegenteil, dass eine absolut herausragende Defense hat. Und diese Defense hat ja auch großartig gespielt in der zweiten Halbzeit.
Ja.
Und sie schaffen es nicht. Und du denkst ja echt so, aus AFC-Sicht denkst du wirklich so, wenn die Chiefs mit dem, was sie dieses Jahr offensiv hatten, trotzdem ins Super Bowl kommen, ja, wann willst du sie denn dann stoppen? Baltimores Offense hat auf mich gewirkt, als wären sie nicht bereit für dieses Spiel. In jeder Hinsicht. Egal, was du nimmst. Lamar individuell, die Receiver, die Line, Gameplanning, Playcalling, egal was du nimmst. Und ich glaube auch Nerven einfach. Also Nerven, dieses Wissen, oh shit, wir spielen ja gegen ein Team, das ist zum 6. Mal in Folge im Championship-Game, wir sind zum ersten Mal hier, aber zu Hause, wir sind der Favorit. Was machen wir damit? Und was machen wir damit, wenn das Spiel halt, wie du gesagt hast, dann so ein bisschen uns mal entgleitet? Den Kontrast fand ich schon heftig. Also gerade im Vergleich zu den Chiefs auf der anderen Seite, die halt unfassbar abgezockt gespielt haben. Was ich halt schon von vornherein in der Halbzeit schon mir aufgeschrieben habe, was ich nicht verstanden habe, war der Gameplan aus Ravens Sicht. Die Ravens sind den Ball in der ersten Hälfte 9 Mal gelaufen. Davon waren 4 designte Running Back Runs. 4 Runs war Lamar selbst, einer war Zay Flowers bei irgendeinem Jet Sweep. Und dann 1 Gus Edwards, 3 Justice Hill. Das war's. Und das war für mich schon irgendwie ein grundsätzlicher Fehler, sich gegen diese Chiefs-Defense und gegen Steve Spagnuolo darauf einzulassen, dass es ein Pass-Game-Heavy-Spiel sein soll. Was die Chiefs natürlich provozieren wollten, aber was Baltimore in meinen Augen hätte besser kontern müssen. Das habe ich aus Gameplan-Perspektive schon nicht verstanden. Ich habe es fast noch weniger verstanden, dass sie, wie schon in der ersten Halbzeit gegen Houston, keine Antworten auf den Blitz hatten. Mhm. Und wir wussten, dass Kansas City auch blitzen würde. Das ist eine Defense, die gerne blitzt. Und Lamar, dieser Ravens-Offense, kannst du mit Blitzing hier und da mal Sand ins Getriebe kippen. Das haben wir immer wieder mal gesehen, dass sie da so ein bisschen inkonstant sein können. Ich habe nicht gedacht, dass sie ihn so viel blitzen, bin ich auch ehrlich. Sie haben ihn bei fast der Hälfte seiner Dropbacks geblitzt. Aber dass das Blitzing ein kritischer Teil des Gameplans der Chiefs sein kann, das musste man eigentlich aus Ravens Sicht kommen sehen. Und da hätte ich halt viel mehr einen Game. Wenn sie schon sagen, okay, ja, wir müssen über das Passing-Game gehen, Run-Game, die werden die Box zustellen. Okay, dann mach halt einen Gameplan, der super viel übers Quick-Game kommt und über Checkdowns zu den Running Backs und über Screens. Und davon war ja lange überhaupt nichts zu sehen. Und das verstehe ich nicht. Weil wir wissen, dass die Offense das kann. Wir wissen, dass Lamar das kann. Das haben wir oft gesehen diese Saison. Das haben wir in der zweiten Hälfte gegen Houston gesehen. Hier war es halt immer wieder so, er hält den Ball, er sucht, er findet nichts oder er übersieht mal einen freien Receiver und dann wird er gesackt oder er läuft dann selbst los oder er wirft den Ball weg. Es gab den Strip-Sack in der ersten Halbzeit, wo er ja auch nach Play-Action-Fake in die Pocket zurückgeht und dann den Ball ewig hält, währenddessen Ronnie Stanley von Omeniu geschlagen wird auf der linken Seite und der schlägt den Ball raus. Und okay, wie gesagt, ich kann mit dem Run-Game sogar ein bisschen noch sagen, ja gut, du hast zum einen den Spielverlauf, Chiefs gehen irgendwann in Führung, du musst aufholen und so weiter und so fort. Plus, sie spielen halt sehr aggressiv ihre Front. Und dass du dann halt sagst, okay, wir wollen jetzt hier nicht die ganze Zeit gegen 8-Mann-Boxes laufen. Meinetwegen. Ich finde immer noch, dass Baltimore da mehr Antworten haben sollte, gerade wenn du so einen Quarterback hast, der ja auch wirklich ein Faktor einfach in jeder Hinsicht im Run-Game ist. Aber dass sie dann im Passspiel nicht mehr Antworten hatten, das finde ich schwer nachvollziehbar. Und ich will da Lamar auf keinen Fall rausnehmen, weil, wie gesagt, es gab bestimmt auch Plays, die man jetzt nicht immer sieht im Broadcast-Winkel, wo er einen Receiver gehabt hätte und den nicht gesehen hat oder den Ball nicht hingeworfen hat. Was ich halt auffällig fand, war, in dem Winkel, den man halt sieht, bisher habe ich halt leider kein All-22, aber dass halt auch keine Checkdowns oder kurzen Underneath-Routes da waren. Und wenn ihr das mal vergleicht mit dem, wie Baltimore gegen Houston aus der Pause rauskam, wo sie auch, ne, die letzten 3-4 Drives oder sowas der ersten Hälfte, haben sie mit dem Blitz zu knabbern gehabt, haben nicht so Antworten gefunden. Und dann kommen sie raus aus der Pause und du siehst halt wirklich konstant diese kurzen Crosser, Checkdowns, alles. Also Spieler, die halt noch im Screen sind, wenn wir das Spiel in der TV-Übertragung gucken, sind halt dafür für kurze Catches. Das fand ich, war hier viel zu lange nicht der Fall in dem Spiel. Und das war halt irgendwie die Story des Spiels. Ravens haben keine Lösung, sie haben keine Antworten, egal auf welcher Ebene, ob Play-Calling, ob Situational Awareness. Und dann sind sie, fand ich, auch viel zu früh, Lamar auch viel zu früh, auf diese All-In-Würfe gegangen, statt es halt mehr auszunutzen, dass ihre eigene Defense das Spiel ja eng gehalten hat. Also es war ja nicht so, dass sie irgendwie im dritten Viertel schon 20 Punkte aufholen müssen oder sowas, sondern du musstest ja nicht auf diese Killshots gehen. Hat in der Summe einfach extrem kopflos gewirkt. Und da reden wir ja noch nicht mal über, ja, die großen individuellen Fehler, die passiert sind.
Und davon gab es einfach viel zu viele. Du hast zwar die Defense gerade gelobt, aber selbst da gab es welche. Also wenn wir das mal chronologisch durchgehen, da gab es diese dumme Strafe von Calvin Neu, wo er sich da noch mit einmischt in diese kleine, ich nenne es mal Rangelei, und dann eine Strafe bekommt. Dann gab es direkt hinterher eine relativ unnötige Roughing the Passer Strafe. Dann gab es natürlich müssen wir über Zay Flowers sprechen. Ja. Dann hast du mal Big Plays. Zay Flowers war der einzige Playmaker, der bei den Ravens eigentlich geliefert hat. Außer so ein paar Lamar Jackson individuelle Plays, wie zum Beispiel den eigenen Ball fangen.
Also der einzige Passcatcher, sagen wir mal so.
Ja, genau. Und der bestraft sich dann halt zweimal selber. Du hast einmal den langen Ball auf ihn, wo er dann dieses, ja, in meinen Augen sollte sowas keine Strafe sein, aber das ist ein anderes Thema, dann für Taunting bestraft wird, weil er sich über dem Verteidiger aufbaut und auch den Ball in seine Richtung.
Ja, sagen wir so, es sollte keine Strafe sein, aber jeder weiß halt, dass es eine Strafe ist und deswegen darfst du es halt nicht machen. Und
das war ja
wirklich Bilderbuch, so sowohl dieses Ball hinflippen als auch über dem Gegenspieler stehen. Das sind quasi die zwei Lehrbuchbeispiele für Taunting und er macht halt beides.
Ja, also es darf sich keiner drüber beschweren. Ich finde nur, let them taunt, so ungefähr. Also,
ja, du, fände ich auch nicht schlimm,
schon
aber
dazu, weil, ey, dieses ganze Trash-Talking, was du halt nicht siehst, wird auch nicht bestraft. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass da die Refs teilweise Dinge hören.
Das glaube ich auch.
Also, die sind nah genug dran. Sondern nur das, was du natürlich im Fernsehen siehst, das wird dann bestraft. Also, ich finde es ein bisschen albern, aber okay, ist eine gerechtfertigte Strafe nach dem Regelwerk. Okay, aber trotzdem, stellst du dir damit wieder selber ein Bein, beziehungsweise hackst dir auch selber wieder ins Bein, nachdem du halt so ein Big Play hast, weil du dann wieder ein Stückchen weiter zurückgeworfen wirst und du standst eigentlich fast vor der Endzone. Dann Zay Flowers. Ich weiß, ich habe es bei Twitter gesehen, du hast dich sehr kritisch zu diesem Play geäußert. Ich sehe es als relativ unglücklich einfach nur an, dass Zay Flowers beim Versuch in die Endzone zu kommen Zentimeter vor der Endzone den Ball verliert. Aber und es dann ein Touchback also ist.
Es gibt halt keinen Grund, den Arm auszustrecken für mich.
Aber es ist in der Situation, also da verlangst du sehr, sehr viel von einem Receiver, dass er in der Situation daran denkt, welches Down and Distance haben wir denn gerade hier? Muss ich auf Krampf versuchen, in die Endzone zu kommen? Du willst als Spieler in die Endzone. Wenn du so kurz davor bist, dann versuchst du es halt auch.
Aber für mich ist es halt mehr so auch dieses also, okay, zum einen, sagen wir mal, Down Distance, also er hätte ja einen First Down gehabt schon in dem Moment. Das war ja so ein Punkt. Aber finde ich fair, das klammern wir mal aus. Es war ja aber kein Fourth Down Play oder sowas. Also wo du sagst, das hier muss in die Endzone kommen.
Ja, aber das meine ich eigentlich damit. Also,
ach so, okay. Nee, weil dann finde ich, ist halt, also müssen wir, dann finde ich, müssen wir halt über Ball Security sprechen, weil er wurde ja, also gab es überhaupt einen Grund für ihn, in dem Moment den Arm so auszustrecken? Oder weil er war Sporn. Ja nicht irgendwie, er springt ja nicht über einen Gegenspieler rüber oder so, sondern er springt ja einfach Richtung Endzone. Der erste Kontakt quasi, den er kriegt, ist ja Jerry Sneed, der natürlich ein Monster-Play macht und der ihm den Ball rausschlägt. Für mich ist das schon in dem Moment ein mentaler Fehler irgendwo vom Receiver, weil ich meine, Teams arbeiten doch gerade an diesen Mini-Detailsituationen so intensiv und dass du halt genau in solchen Situationen nicht den Fehler machst. Und das ist halt so, das ist ja so ein Thema, was wir auch regelmäßig haben irgendwie. Touchback, Fumble, diese ganze Geschichte über die Goal-Line und manche Leute, die das kritisch sehen und so weiter. Aber es ist
Moment. Das ist, aber das ist das eine, ich finde das schwierig zu vergleichen, was kritisiert wird und in meinen Augen auch zu Recht ist, wenn du fumbles und der Ball durch die Endzone rausrollt.
Nein, meine ich gar nicht. Darauf wollte ich gar nicht hinaus. Aber deswegen ist dieses Play präsent. Dieses Fumble vor der Goal-Line. Und deswegen ist das auch in meinen Augen was Teams und Position-Coaches in ihre Receiver reindrillen, weil sie halt sagen, solange du nicht in einer Must-Score-Situation bist, ist doch Ball-Security hier Prio 1. Weil wir können auch bei Second-Down oder bei Third-Down scoren, wenn wir den da fumblen und der geht in die Endzone, ja, dann war's das.
Ich verstehe ja den Punkt, aber ich tue mich schwer, da wirklich den Receiver in dem Moment zu kritisieren, weil überleg dir mal, also wo waren wir denn hier? Wo sind die im State of Mind aktuell? Du bist der Favorit zu Hause gegen die Chiefs. Du hast bislang offensiv so gut wie gar nichts auf die Kette bekommen. Du willst unbedingt scoren. Du hast hier die Möglichkeit zu scoren. Letztendlich waren es Zentimeter, die ihn davon abgehalten haben. Für mich ist das halt ein viel, also sollte man in meinen Augen das Play von Sneed viel mehr positiv herausheben, als Zay Flowers dafür kritisieren, dass er es versucht. Wie gesagt, am Ende waren es Zentimeter, ein paar Zentimeter mehr oder der Impact kommt ein paar Zentimeter später, ein paar Millisekunden später und es ist ein Touchdown und Zay Flowers wird gefeiert dafür, dass er das hier, wird er für seinen Effort gefeiert und für die Vehemenz, mit der er versucht, in die Endzone zu kommen. Für mich einfach ein überragendes Play, so gezielt den Ball da rauszuschlagen in der Bewegung. Das ist halt absurd gut. Und ich neige dazu, Zay Flowers hier ein bisschen in Schutz nehmen zu wollen, weil du halt unbedingt scoren willst, egal in welcher Situation, wenn du da hinten liegst und wenn du halt ansonsten wenig hinbekommen hast als Offense.
Also bei Flowers, ich stimme dir zu, dass bestimmt die Situation, Umstände, wie läuft das Spiel und so weiter, Größe der Situation mit Sicherheit eine Rolle gespielt haben, aber halt für mich in dem Moment halt eher dahingehend eine Rolle, dass er halt ein Risiko eingeht, was er nicht eingehen sollte in dem Fall. Ich stimme dir aber voll zu.
Ja, natürlich. Also ganz rational betrachtet war das dumm im Nachhinein.
Nein, aber das ist halt der Punkt. Ich finde es halt auch, also ich finde das auch im Vorhinein kein gutes Play von ihm, den Ball da so auszustrecken, weil es nicht nötig ist. Das ist eher so mein Punkt. Also du gehst in meinen Augen ein großes Risiko ein,
Wie gesagt, rational.
Du setzt den Ballbesitz halt aufs Spiel.
Absolut, rational betrachtet schon, aber aus Sicht des Receivers. In dem Moment setzt er ja eher, also für ihn ist das ja ein Play, ich kann hier scoren, ich will unbedingt scoren und nicht, ich bringe den Ball in Gefahr. Das ist ja nicht das, worüber er in dem Moment nachdenkt. Und da kann ich halt die intrinsische Motivation eines Receivers voll und ganz nachvollziehen. Wenn du so knapp davor bist, dann versuchst du hier noch in die Endzone zu kommen. Aber letztendlich drehen wir uns ja im Kreis, weil es sind zu viele Fehler am Ende gewesen. Ja. Zay Flowers mit den beiden Fehlern, der sich dann auch noch die Hand übrigens kaputt haut.
Ja, ja.
Ich kann ihn verstehen. Ich habe mir auch schon mal bei vielleicht gewissen Spielen, ob sie jetzt digital sind oder im Real Life sind, habe ich mir vielleicht auch schon mal wehgetan, weil ich irgendwo gegengeschlagen habe. Soll vorkommen. Aber es war ja nicht nur Zay Flowers. Es gab dann die Jackson Interception, ein katastrophaler Fehler. Ja. Auch ein unnötiger Fehler, den Ball da hinzuwerfen. Dann gab es noch eine 12-Mann-auf-dem-Feld-Strafe kurz vor Ende. Dann gab es, glaube ich, wieder eine dann gab es ja eigentlich noch die Unnecessary-Roughness-Strafe von Patrick Queen. Nee, von Roquan Smith war es, ne?
Neu war es, glaube ich. Oder?
Nee, die war früher. Ich meine, die ganz am Ende, wo er Offside provozieren will.
Das ja, nee, Moment, nein, das war ja aber eine kalkulierte Strafe.
Nein, aber nicht die Roughing the Passer-Strafe. Du hättest ja einfach ein Offside machen können. Oder
das
nicht?
Das war doch nicht Roughing the Passer, das war doch Unnecessary Roughness, oder?
Meine ich ja. Aber du aber kannst ja, aber das sind ja, fünf Yards mehr Strafe.
Ja, ja, oder? ja, aber Offside kannst du halt ablehnen. Der Punkt war ja,
okay,
aus Ravens Sicht, dass du sie aber zwingen willst, ihn wieder in First and Ten. Und deswegen, ja, du eine Strafe halt begehst, die sie in First and Ten wieder zwingt. Weißt du, wie ich meine?
Okay, dann klammern wir das ein bisschen aus. Aber trotzdem, wie gesagt, also ein 12. Mann auf dem Feld in einem Conference-Championship-Game kurz vor Ende, wenn du noch die Chance hast, wenn du sie stoppst, nochmal irgendwie ranzukommen. Das sind einfach zu viele Kleinigkeiten letztendlich gewesen für so ein wichtiges Spiel.
Ja, also die Lamar-Interception haben wir ja so ein bisschen schon umschrieben, war halt Teil von diesem Dinge erzwingen wollen.
Ja, ja.
Ball in Triple Coverage geworfen und so. Also, ja, wirklich super viele Punkte, wo die Ravens sich wirklich komplett selbst ankreiden müssen. Also diese Offense sich das vor allem selbst ankreiden muss. Weil das Spiel war zu haben für Baltimore, aber die Offense hat es einfach durch die Bank weg dann in der zweiten Hälfte unmöglich gemacht. Und vor allem halt, ist halt frustrierend, weil in der ersten Hälfte hatten sie ja ihre Plays. Also der zweite Drive, was dann letztlich der einzige Touchdown-Drive war für die Ravens in dem Spiel. Aber da sah es ja so aus, okay, das wird hier vielleicht so ein richtiges Quarterback-Schwergewichtsding wie Mahomes Allen vor ein paar Jahren und so weiter, wo Jackson bei 4.1 diesen Run hat für 21 Yards, der Touchdown-Pass, wo er erst dem Sack da entkommt gegen den Blitz, aber halt trotzdem als Passer aktiv bleibt und dann Scramble-Drill, findet Zay Flowers, Touchdown und so. Und da dachte man ja wirklich so, okay, alles klar, let's go. Aber im Endeffekt war es halt wirklich ein Strohfeuer. Der nächste Ravens-Drive war der Strip-Sack-Drive, wo sie den Ball verlieren. Und der danach war dann der, wo es nochmal dieses eine kuriose Play gab, wo Jackson seinen eigenen Pass fängt und für 13 Yards läuft. Aber sie waren weiter super pass-heavy, sie konnten den Ball nicht konstant bewegen. Und das war es halt irgendwie so. Die nächsten Drives waren 3 Plays Punt, 3 Plays Punt, 7 Plays Punt. 5 Plays und der Fumble von Flowers und da waren wir dann schon Ende drittes Viertel. Also, sie haben ja nie offensiv irgendwie sowas wie einen Rhythmus gefunden. Sie hatten letztlich einen guten Drive und das ist ein Riesenstatement für die Chiefs-Defense. Überhaupt keine Frage. Ja. Aber ich fand es trotzdem, so gut Kansas City defensiv ist und wenn wir, ne, dass das eine tolle Pass-Defense ist und so weiter, keine Frage. Aber ich fand es schon enttäuschend und da komme ich nochmal auf den Punkt am Anfang zurück, von der gesamten Offense, von Lamar, vom Coordinator, vom Playcalling, vom Gameplan, von den anderen Waffen um ihn herum, dass sie halt in keiner Hinsicht alternative Antworten gefunden haben. Und das hätte ich halt nicht gedacht in dem Spiel.
Ich würde vorschlagen, wir nähern uns jetzt so ein bisschen dem Ende entgegen, auch wenn wir bisher relativ wenig über die Chiefs gesprochen haben. Vielleicht wollen wir ein, zwei Sätze noch zu den Chiefs sagen, aber wir werden ja am Donnerstag nächste Woche Donnerstag, noch sehr ausführlich über die Chiefs dann sprechen in der Super Bowl Preview. Aber wir haben es ja schon so ein bisschen angedeutet, beziehungsweise ich habe es ja eingeleitet, was so mein Eindruck von dieser Offense war. Mhm. Abgezockt, Zeit von der Uhr genommen. Aber man muss halt auch bilanzieren, in der zweiten Halbzeit ging da gar nichts mehr.
Ja.
Außer ein Play gefühlt.
Genau. Ist ja so ein bisschen die spannende Frage, ob in der zweiten Hälfte. Also ich glaube schon, dass Kansas City so ein bisschen arg konservativ wurde, was jetzt ja auch nicht das erste Mal mit Andy Reid wäre, dass das passiert. Mhm. So mit Führung im Rücken, auf einmal fängt dann das Spiel konservativ zu callen. Und man kann logischerweise auch argumentieren, ja gut, die ersten Drives, die ersten beiden, war sicher noch viel gescriptete Plays dabei, hat super funktioniert. Und dann haben die Ravens gewusst, auf was sie sich einstellen müssen. Und dann war der Hahn zu so ein bisschen. Also das ist ja schon auch ein fairer Take zu sagen, in der zweiten Hälfte hat Baltimore das defensiv dominiert. Und als sie dann halt ein Play gebraucht haben, So, dann kriegen sie halt dieses Big Play auf Valdez Scantling. In der ersten Hälfte war Mahomes halt wirklich sensationell. Also zweite Hälfte war eine andere Story, aber in der ersten Hälfte war es wirklich sensationell. Und die Effizienz war wirklich das, was so herausragend war. Im ersten Viertel 10 von 10, 7 davon für First Downs, plus ein Scramble für 11 Yards bei 2. und 12 im ersten Viertel. Und wir hatten ja sogar noch drüber gesprochen, aus Ravens Sicht, das sollte ein Ziel sein, die Chiefs zu langen Drives zu zwingen. Einfach weil das Vertrauen in diese Offense nicht so da ist wie sonst und die Chance, dass dann irgendwie ein Receiver bei Third Down den Ball fallen lässt oder an der Offensive Line eine kritische Strafe hat, solche Geschichten, ist einfach höher als mit vergangenen Chiefs-Teams, wenn sie wirklich dauernd 10, 11, 12 Plays haben und damit scoren müssen. Und stattdessen war Mahomes halt am Anfang echt wie ein Roboter. Also den Ball unfassbar gut verteilt und da immer wieder First Downs geholt. Ballbesitzzeit haben wir schon angesprochen. Ja, war extrem eindrucksvoll. Diese Mahomes-Kelsey-Connection natürlich sensationell.
Das müssen wir vielleicht auch nochmal ansprechen. Ja. Also Kelsey war noch fire in der ersten Halbzeit. Total. Auch er dann in der zweiten Halbzeit so ein bisschen kaltgestellt, aber das war brutal, was der da für Catches hatte. Und er hat dann auch den Postseason-Catch-Rekord gebrochen und ist jetzt auch alleiniger Rekordhalter. Wie viele hat er am Ende gefangen?
Waren es 10? 10, 11?
Ich guck gleich nochmal.
Ich hab's auch hier gerade. 11.
11 Catches in einem Conference Championship Game, ja. Das ja, also der ist im richtigen Moment auf jeden Fall wieder auf 100% gekommen.
Der erste Touchdown, den Kyle Hamilton gegen den Titan zugelassen hat dieses Jahr, auch nicht das schlechteste Timing aus Chiefs Sicht.
Ja, und
zwar
gute
Coverage von
Hamilton. Und vor allem keinen Fehler gemacht eigentlich. Also,
nee, war wirklich gute Coverage, aber halt ja.
Ich habe ihn hier tatsächlich gerade vor mir. Hier läuft wieder so ein Autoplay-Video, wo genau dieser Catch gerade kam. Ja. Das kannst du nicht besser verteidigen.
Nee.
Es geht eben nicht. Er ist dran. Das ist eine 1A-Coverage. Aber ja, am Ende hast du keine Chance als Verteidiger, wenn A, der Mann, den du verteidigst, herausragend gut ist, ein laufender Hall of Famer ist oder ein spielender Hall of Famer ist und der Quarterback, der ihm den Ball zuwirft, perfekt platziert und auch ein laufender, spielender Hall of Famer ist.
Und Hamilton generell ist ja auch so ein Spieler, den man hier absolut herausstellen kann, weil der dann.
Der war überall ansonsten.
Ja, ja, er hat überall Plays gemacht, als Safety, als Corner, als in der Box, als Blitzer. Also war wirklich auch überall, hat mehrere Stops auch gemacht. Ich glaube, ein Drive, wo er gefühlt jedes Play gestoppt hat: First Down, Second Down, Third Down. Ja. Oder bei Third Down als Blitzer dann durchkam, irgendwie so. Das Ding ist halt, was wir in der ersten Halbzeit halt gesehen haben, hier war. Wenn der Quarterback konstant positive Plays macht und die Offense on Schedule bleibt, Ball schnell raus ist, dann verpuffen halt solche Sachen wie der Pass-Rush-Vorteil, den Baltimore auf dem Papier hat. Und dann reicht's eben, wenn der Quarterback so gut ist wie Mahomes in der ersten Hälfte, reicht's eben, wenn ein Verteidiger sein Matchup irgendwo verliert und Mahomes da hingeht. Oder Mahomes darauf vertraut, okay, Kelsey wird hier im richtigen Moment das machen. Er muss nicht die Route hier irgendwie gewinnen und 3 Yards Separation kreieren, sondern ich weiß, wo ich den Ball hinwerfen muss. Und genau da kommt der Ball halt auch hin. Wie gesagt, zweite Hälfte war eine andere Story. Das muss man erwähnen, das ist Teil dieses Spiels, weil ich finde, da hat Baltimore einfach auch einen großen Shoutout verdient.
Aber sie haben es in der ersten Halbzeit gewonnen schon. Also dann muss halt von den Ravens offensiv mehr kommen.
Ich wollte gerade sagen, das lag halt an der Ravens Offense. Die Ravens Defense hat in diesem Spiel ihren Job gemacht. Wenn du mir vorher gesagt hättest, Kansas City macht 17 Punkte, dann hätte ich gesagt, gut, das werden die Ravens wohl hinkriegen.
Ja. Und dann das meinte ich auch mit abgezockt vorhin, sie haben in der zweiten Halbzeit nichts gemacht. Ja. Aber dann dieser eine lange Ball auf Marques Valdes-Scantling.
Ja, und das ist ja auch so.
Der ist dann im richtigen Moment da.
Ja, das ist halt so typisch. Weil du könntest ja in dem Moment auch einfach sagen, und es gibt sicher viele Offenses, die das gemacht hätten. Ah, okay, jetzt haben wir hier Third Down, was war's, Dritter und.
Ja, ein mutiger Call auf jeden Fall. Das war länger, ja.
Also, jetzt schaue ich auch nochmal nach, dass wir nichts Falsches sagen. Ja, Dritter und 9. Genau, Dritter und 9.
Ja.
Zwar kurz vor der Two-Minute-Warning. Ja, komm, jetzt die Ravens haben keine Timeout mehr, jetzt laufen wir noch einmal, gehen auf 2 Minuten runter und kicken den Ball zu denen, also punten den Ball zu denen und wir führen ja mit 7 Punkten, die haben bisher erst 10 Punkte gemacht. Gibt viele, die das so gemacht hätten und die Chiefs callen halt einfach einen Shot. Also nicht mal irgendwie, wir machen jetzt hier 3 kurze Crosser und hoffen, einer ist frei und dann kriegen wir vielleicht einen First Down, sondern halt einfach wirklich einen Shot und Mahomes trifft den halt und weil das Scantling macht auch einen tollen Catch in dem Moment. Ja, das ist halt,
und
deswegen sind sie halt die Besten.
Ja, sie sind die Besten. Es gibt ja noch viele Dinge hier auf meinem Notizzettel, den ich sehe. Zum Beispiel, dass die Chiefs haben ja nach dem Fumble der Ravens keine Punkte geholt. Also alleine Ja. Da hätten sie ja noch mal mehr machen können und halten so ja auch die Ravens irgendwie im Spiel mit einem kurzen Feld nicht mal 3 Punkte dann irgendwie zu bekommen. Also es gab diverse Möglichkeiten in diesem Spiel für die Ravens. Mhm. Sie haben keine genutzt. Damit stehen die Chiefs gegen die 49ers im Super Bowl. Es gibt ein Rematch zwischen Shanahan und Reed, zwischen Mahomes und Shanahan. Da können wir noch ein paar mehr Vergleiche aufmachen.
Kelsey und Wer Shanahan, neu mit? Chris Jones Kelsey und Shanahan. Und,
ja, aber Brock Purdy ist das neue Puzzleteil.
Ja, absolut.
Und es, ich will mir nicht zu sehr auf die Schulter klopfen. Das kommt immer unsympathisch rüber. Aber es ist unfassbar schwer in meinen Augen vor der Saison Super Bowl, die Super Bowl-Paarung vorherzusagen. Und vor allem denke ich das, weil ich in den letzten Jahren nie getroffen habe. Ich glaube nicht mal ein Team. Also ich war, vielleicht habe ich mal ein Team dabei gehabt, aber nicht zwei. Ich hatte genau das als Super Bowl-Matchup prognostiziert.
Wirklich stark. Ich hatte in den letzten Jahren häufiger ein Team und dieses Jahr einfach komplett daneben. Also dieses Jahr.
Du hattest eigentlich immer eins dabei, glaube ich sogar. Ja, also,
eins hatte ich eigentlich, wenn das jetzt jemand überprüft, findet er vielleicht irgendwo eine Lüge, aber ich glaube, eins hatte ich wirklich immer die letzten Jahre.
Also in meiner Erinnerung war ich immer extrem schwach, aber diesmal beide. Ja. Bin ich tatsächlich ein bisschen stolz drauf, auch wenn man sich auf solche Predictions nichts einbilden kann. Aber egal. Und jetzt müssen noch die 49ers gewinnen, weil das habe ich, glaube ich, auch noch oben drauf prognostiziert. Aber bevor wir dazu kommen, bevor wir zum Super Bowl kommen, dann in 2 Wochen, müssen wir noch 3 News abhaken. Wir werden es jetzt wahrscheinlich nicht in der Ausführlichkeit machen, wie wir es in einem Short gemacht haben, aber wir müssen einmal drüber sprechen. Sind jetzt auch ein paar Tage her, diese News. Aber es gab ein paar Trainerverpflichtungen. Fangen wir mal mit dem namhaftesten Kollegen an, denn sein Bruder ist gestern ausgeschieden in den Playoffs. Er hat allerdings für Michigan den ersten Titel im College Football geholt und kommt zurück in die NFL. Der hat Erfahrung mit den 49ers im Super Bowl. Jim Harbaugh ist neuer Head Coach der LA Chargers. Mein Gott, hab ich da Bock drauf.
Total. Ja, total. Also, ich finde es generell spannend. Ist so ein bisschen ein Trend in diesem Head Coach Hiring Cycle, dass wir weniger den Hotshot Offense Playcaller haben, was ja die letzten Jahre so das prägende Thema war. Und so ein bisschen mehr diese CEO und oder Culture-Builder-Typen.
Ist ja eigentlich lustig, weil es gibt ja jetzt nicht so viele krasse Negativbeispiele, weswegen man davon weggehen sollte. Oder?
Ich glaube, es ist eine Kombination aus Sachen. Ich glaube, zum einen gibt es einfach nicht so viele dieses Jahr.
Ja, fair.
Und
also, gibt schon, also bei den Texans gäbe es einen und bei den Lions.
Genau, aber gut, zwei werden wahrscheinlich gehired. Dave Canales, kommen wir gleich noch drauf, und Ben Johnson. Ich denke, die beiden werden Jobs kriegen. Aber wir haben halt mehrere in dieser anderen Kategorie. Da würde ich Mayo mit reinpacken. Pierce bei den Raiders haben wir ja ausführlich drüber gesprochen. Raheem Morris würde ich da tendenziell auch reinpacken. Und Harbaugh natürlich auf jeden Fall. Also Harbaugh, die Chargers brauchen halt einfach dringend jemanden, der einen Winner bauen kann. Der dieser Franchise auch mal eine Identität gibt. Ich habe darüber mal im Vorfeld jetzt auch nachgedacht, als ich jetzt so diese News auch vorbereitet habe. Was ist überhaupt die Identität der Chargers? Ich meine, es gibt Chartering so als geflügelten Ausdruck, was ja irgendwie, also mehr oder weniger gemeint ist, verkacken, wenn man es eigentlich nicht mehr verkacken kann, so wie das Jaguars-Playoff-Spiel. Und Harbaugh ist halt einer der Besten, wenn es darum geht, ein Programm oder eine Franchise zu übernehmen, aufzubauen, erfolgreich zu machen. Ein kleiner Mini-Rückblick. Der hat 2007 ein 1-11 Stanford-Team übernommen. 2 Jahre später war das ein 8-5-Team und das Jahr drauf ein 12-1-Team, inklusive Bowl-Game-Sieg. Dann hat er die Niners übernommen 2011. Das war ein mittelmäßiges Team, vor allem ein enttäuschendes Team. Im ersten Jahr sind die Niners unter Harbaugh 13-3 gegangen, haben es ins Championship Game geschafft. Das Jahr drauf standen sie im Super Bowl. Im dritten Jahr nochmal 12 Spiele gewonnen, nochmal Championship Game. 2014 ist er dann 8-8 und dann nach Michigan. Also hat keine Losing Season letztlich gehabt. Und Michigan ab 2015. Michigan hat er in den 7 Jahren davor ein einziges Mal mehr als 8 Spiele gewonnen. Im ersten Jahr unter Harbaugh 10, im zweiten Jahr auch 10. Und über die letzten 3 Jahre jetzt 40 Siege, 3 Niederlagen und eben in der gerade beendeten Saison National Championship Title. Der Mann weiß, wie man einen Turnaround hinbekommt und wie man ein Team aufbaut, das Spiele gewinnt. Und natürlich gucke ich da jetzt drauf und sage, ja gut, wer wird sein Offensive Coordinator? Wie gut ist er denn vernetzt? Wen kennt er denn? Wen holt er denn?
Also wie gut ist er vernetzt, da mache ich mir mal gar keine Gedanken, ehrlicherweise.
Ja, ich meine, er war lange jetzt nicht in der NFL, das muss man schon sagen.
Ja, aber sein Bruder, sein Vater, also
ja, ich könnte mir auch vorstellen, dass da ein paar Ravens-Leute auch tatsächlich geholt werden.
Ich meine, sein Bruder hat jemanden aus Michigan geholt, oder? Für seine Defense? Oder bin ich da gerade
McDonald, ja gut, aber der war vorher auch bei den Ravens. Das war
ja
so ein.
Ja, stimmt. Aber trotzdem.
Es stimmt, ja.
Er kam direkt aus Michigan.
Also zum Beispiel Defensive Coordinator, da gibt es ja auch, ich weiß nicht, das, ich glaube, es ist noch nicht offiziell, aber dass er den mitnimmt von Michigan. Offensive Coordinator stand jetzt noch offen. Ich habe noch nichts Fixes gesehen. Ich bin natürlich auch gespannt, wie die Personnel-Seite funktioniert, weil jetzt der neue GM kommt ja jetzt erst. Wir können alle davon ausgehen, dass Harbaugh da viel mitbestimmen wird. Mhm. Funktioniert das so? Aber für mich ist das der Best Case für die Chargers, weil ich glaube, so einen Head Coach hat diese Franchise einfach dringend gebraucht.
Ja, da haben wir ja schon drüber gesprochen, dass diese Franchise viel mehr braucht als einen guten Koordinator als Head Coach. Sie hatten einen guten Defensive Coordinator jetzt. Das hat dann aber mit allen anderen Aspekten offensichtlich nicht gut hingehauen. Sie brauchen jemanden, der, wie hast du es genannt? GM Head Coach? Nee.
CEO.
CEO Head Coaches. Ja. So eine Persönlichkeit, der nachhaltig ein Franchise verbessern und zum Erfolg führen kann mit den richtigen Koordinatoren. Aber ja, ich finde es die perfekte Richtung. Ich glaube, wir hatten auch mal über Wunschkandidaten gesprochen. Da habe ich ihn genannt für die Chargers. Die Chargers werden nächste Saison mal wieder sehr, sehr spannend. Ich muss wieder aufpassen, mich nicht einem Hype hinzugeben, aber Jim Harbaugh zurück in der NFL, wir sprechen da seit mehreren Jahren drüber, jetzt hat er sich gekrönt bei Michigan und jetzt ist, glaube ich, genau der richtige Zeitpunkt zurückzukommen und wie du schon gesagt hast, ich glaube, er ist einer der erfolgreichsten NFL-Coaches aller Zeiten, wenn man sich seinen Stint anguckt im Vergleich. Gut, die Sample Size ist klein, aber dafür war sie sehr erfolgreich, diese Sample Size. Raheem Morris hast du schon angesprochen, denn der wird relativ überraschend neuer Head Coach der Atlanta Falcons und nicht Bill Belichick.
Ja, es scheint ja wirklich so zu sein, dass es eigentlich mit Belichick schon weit fortgeschritten war und ja, wer weiß, vielleicht wollte er dann zu viel, vielleicht haben die Falcons sich das dann doch nochmal irgendwie gesagt, na, das ist doch nicht so ganz der richtige Weg. Morris finde ich super spannend. Es gibt natürlich keine ideale Formel für Head Coaches, also dass man sagt, ja, idealerweise warst du so und so lange Playcaller und idealerweise hast du dies und jenes gemacht. Aber ich finde den Werdegang von Morris schon ziemlich gut, ehrlich gesagt, und halte das auch für relativ vielversprechend jetzt, was seine Aussichten angeht. Der war ja schon mal Head Coach, super jung, 2009 bis 2011 bei den Bucks. Nachdem die sich von Gruden getrennt haben, da war der, ich glaube, 32 oder so, oder 33, als er angefangen hat. Und gut, das hat nicht geklappt. In 3 Jahren 3 und 13, 10 und 6 und 4 und 12 gegangen, wurde dann entlassen in Tampa. Aber da war er ja immer noch erst Mitte 30 und dann halt wieder Position Coach. Dann war Dan Quinns Assistant Head Coach in Atlanta. Also war ja schon mal da. War ja auch der Interim-Headcoach dann in Atlanta, als Quinn entlassen wurde. Für mehr als eine halbe Saison. Und dann halt nach L.A. hat diese Defense von Brandon Staley übernommen, die, was natürlich auch so ein Ding war, ja, können die das aufrechterhalten? Und er musste sich da ein bisschen anpassen, er musste ein paar Dinge umbauen. Hat dann gerade dieses Jahr super viel aus seiner Unit rausgeholt, wo wir alle vor der Saison da standen und gesagt haben, Aaron Donald und ja, wer noch so? Geht für mich aber auch so ein bisschen in diese Richtung. Wir wollen einen Leader, wir wollen jemanden, der dieses Team führt und eben, wie gesagt, CEO-mäßig aufbaut und halt nicht unbedingt jetzt den nächsten tollen Playcaller, auch wenn Morris das defensiv absolut drauf hat. Das will ich ihm jetzt hier gar nicht irgendwie unterschlagen. Wie wir das jetzt häufig auch bei Coaches gesehen haben, die von Shannon oder McVay gehen und von der defensiven Seite kommen, wird der Offensive Coordinator mit ihm kommen. Nämlich Zach Robinson kommt von den Rams nach Atlanta, wird der Offensive Coordinator sein. Und das ist halt auch nicht einfach nur ein, den kenne ich, also nehme ich den mit, Ding, sondern Robinson war ein begehrter Kandidat dieses Jahr. Die Bears hatten schon erste Gespräche mit ihm, die Saints, die Patriots auch, die Bucks hatten ihn angefragt, nachdem sie jetzt Dave Canales verloren haben. Und so, natürlich haben wir Robinson jetzt noch nicht gesehen in dieser Rolle, aber die Idee ist natürlich schon so, okay, du kriegst jetzt hier wahrscheinlich eine ganz gute Defense. Du kriegst einen Headcoach, der mehr in diese CEO-Rolle aber rutscht. Gerade auch im Vergleich zu dem, was die Falcons jetzt bisher hatten. Und dann bekommst du einen jungen offensiven Playcaller mit der Idee, der geht so in diese McVay-Richtung, was ja auch keine komplette Abkehr jetzt von Arthur Smith ist aus den letzten Jahren. Ehrlicherweise, für mich macht das die Falcons auch zu einem sehr, sehr starken Kandidaten für Kirk Cousins im Frühjahr. Weil das würde jetzt extrem gut passen.
Auch die Falcons werden wir genau unter die Lupe nehmen in der Offseason. Eine spannende Verpflichtung, aber ich habe es ja eben schon gesagt, also Bill Belichick guckt ein bisschen dumm aus der Wäsche, ne? Weil es klang ja schon sehr danach, dass Belichick in Atlanta landet.
Ja, und jetzt müssen wir eigentlich davon ausgehen, dass er keinen Posten bekommt. Also sind zwar noch zwei offen. aber also Washington.
Aber es würde ihn quasi dazu zwingen, zu dem, was ich ihm in aller Bescheidenheit geraten habe. Hör auf, Bill. Lass es gut.
Nee, sein. Weißt du, was passieren wird? Der wird halt, der wird wahrscheinlich bei irgendeinem Network ein paar Mal auftauchen, aber ab Woche, sagen wir mal, 4-5 der kommenden Saison, jedes Team, das struggelt, wo der Headcoach angezählt ist, werden wir über Belichick reden. Und vor allem, weil die Prognose ist, glaube ich, immer noch alive, die Cowboys. McCarthy,
ja.
Wir wissen, dass der keinen neuen Vertrag kriegt, das heißt, der geht als in sein letztes Vertragsjahr. Wenn es bei den Cowboys mies läuft zum Starten die kommende Saison, dann wird es einfach so viele Belichick-Cowboy-Stories überall geben, dass wir uns nicht davor retten können.
Also du glaubst wirklich, Belichick kriegt jetzt erstmal nichts?
Ich glaube nicht, weil also Washington und Seattle sind noch offen und alles, was man da hört, ist, dass die auf Coordinators warten, die jetzt diese Woche noch aktiv waren. Ich denke, es handelt sich vor allem um Ben Johnson und Mike McDonald, also den Defensive Coordinator der Ravens und den Offensive Coordinator der Lions. Die sind ja jetzt beide frei. Also die können jetzt ihre Interviews führen. Das heißt, ich könnte mir auch vorstellen, dass wir diese beiden Posten in dieser Woche recht zeitnah besetzt bekommen.
Und dann müssen wir noch kurz über die Panthers sprechen. Die haben auch einen neuen Headcoach gefunden. Und wir bleiben da voll und ganz in derselben Division. Dave Canales ist neuer Headcoach der Carolina Panthers.
Ich frag dich mal zuerst, wie findest du das?
Ich habe da relativ wenig Emotionen tatsächlich drin, weil ich weiß, dass Dave Canales hier und da einen gewissen Hype hatte.
Mhm. Also ein bisschen wie Bobby Slowik halt. War. So
ja, aber zum Beispiel, wenn du mich gefragt hast, wer war die geilere von, also welche Offense hat mich strukturell mehr beeindruckt? Dann bin ich bei Bobby Slowik, dann bin ich bei den Texans. Und Dave Canales hatte für mich immer wieder so ein paar Phasen, wo ich viele Dinge an dieser Offense nicht verstanden habe, beziehungsweise wo viele Dinge auch nicht funktioniert haben. Alleine wenn ich ans Run-Game der Bucks denke dieses Jahr oder die letzten, im Laufe dieser Saison. Also hätte ich Bobby Slowik wahrscheinlich spannender gefunden. Vielleicht tue ich ihm da aber auch Unrecht, wenn du mich so fragst.
Ich finde, es gibt halt zwei Herangehensweisen. Die erste ist, dass ich das für eine sehr gute Lösung für Bryce Young halte.
Ja.
Canales war der Quarterbacks-Coach in Seattle vorletztes Jahr, als Geno Smith seine Saison da aus dem Nichts hatte. Und dann eben jetzt vergangene Saison Offensive Coordinator in Tampa, wo Baker Mayfield eine seiner besten NFL-Saisons hatte.
Auf jeden Fall.
Ich finde halt, er hat gezeigt, dass er versteht, wie man die Qualitäten eines Quarterbacks unterstreicht und seine Schwächen entweder versteckt oder halt daran arbeitet. Und ich meine, das ist alles extrem wichtig für Bryce Young nach dieser Rookie-Saison, die er hatte.
Total, total.
Und dann im nächsten Schritt kann man natürlich argumentieren, dass die Zukunft von Bryce Young auch das wichtigste Thema irgendwo für die Panthers ist. Also einen Headcoach zu priorisieren, der dir da gute Aussichten gibt, ist dementsprechend auch nicht die schlechteste Idee. Gerade so bei diesen jungen Playcallern so kann man auch sagen, naja, bist du lieber ein Jahr zu früh als zu spät, weil, sind wir auch da ehrlich, Carolina hätte wahrscheinlich Schwierigkeiten gehabt, einen Top-Kandidaten an Land zu ziehen. Also Ben Johnson, glaube ich nicht, dass der Bock auf diesen Job hat. Und der Vertrag unterstreicht es ja auch so ein bisschen. Der kriegt einen 6-Jahres-Vertrag. Also, das heißt, sie mussten ihm schon was bieten, dass er dahin
kommt. Ja.
Die kritischere Herangehensweise wäre für mich halt, dass sich hier strukturell nichts verändert. Wir hatten ja über den GM schon gesprochen, denn Morgan, den sie intern befördern, Panthers-Spieler gewesen von 2001 bis 2007, jetzt seit 21 als Assistant GM wieder in Carolina. Und Dan Morgan war auch schon von 2010 bis 2017 in verschiedenen Rollen bei den Seahawks. Weißt du, wer auch schon in dieser Zeit bei den Seahawks war?
Na?
Dave Canales natürlich.
Und natürlich, wenn
man jetzt Devil's Advocate spielt, kann man natürlich sagen, ja, sie wollten halt einen Offense-Coach, von den Top-Kandidaten kriegen sie keinen. Dann befördern sie den GM intern und der holt halt den verfügbaren Kandidaten, den er kennt. Das ist jetzt zu harsch, das ist jetzt nicht meine Meinung, aber ne, es gibt zumindest die negative Sichtweise auch darauf. Ich denke, für Bryce Young kann das, wie gesagt, sehr, sehr gut sein. Ob es als Headcoach klappt, keine Ahnung, aber das wissen wir fairerweise bei keinem. Dass sich halt an den Strukturen in Carolina, die ja einfach auch ein kritisches Thema jetzt waren die letzten ein, zwei Jahre, dass sich damit mit dieser GM und dieser Headcoach-Wahl groß was ändert, das würde mich doch sehr wundern, weil dafür hätten sie ja, das hätte ich nur vermutet, wenn sie einen Headcoach geholt hätten, der ein Standing hat wie in Mike Vrabel jetzt zum Beispiel. Und mit Canales sehe ich das nicht. Und mit der Struktur, die sie jetzt geschaffen haben, kann ich mir das nicht vorstellen. Aber wie gesagt, das Argument zu sagen, Bryce Young ist das Wichtigste und den zu entwickeln ist das Wichtigste, ich glaube, dafür haben sie einen guten Coach geholt.
Ja, ich könnte mir allerdings vorstellen, dass Panthers-Fans jetzt auch nicht, also dass sie so ein ähnliches Gefühl haben wie ich. Ja, Interessant, aber Euphorie löst es jetzt nicht aus.
Oder? Ja, wobei es wahrscheinlich, also ich glaube, die Panthers hätten keinen Headcoach,
ja, du,
die
ja, so ja, kriegen ich,
können,
ja,
das, der Euphorie ja. auslöst.
Das ist gut möglich. Was auch gut möglich ist, dass wir jetzt am Ende dieser Folge angekommen sind. Ein langer Moon-Talk mit Headcoaching-Verpflichtungen, aber eben auch mit beiden Conference-Championship-Games. Ja, das war's für heute an dieser Stelle. Übrigens wieder aus dem Hotelzimmer und ich bin fast ein bisschen enttäuscht, dass es halt ein ganz normales Hotelzimmer ist. Aber wirklich ganz normal. Nichts. Ein paar Autos an der Wand. Also ein paar Bildchen an der Wand.
Ist es wenigstens geheizt?
Nein.
Ah.
Okay. Aber heute ist es etwas wärmer in Köln. Die Sonne scheint und die Sonne scheint auch so ein bisschen hier ins Zimmer rein. Ach, das wärmt von innen, sage ich mal.
Während wir hier drin am Schreibtisch sitzen und arbeiten. Ja,
super. Das soll es für heute gewesen sein, Montag. Wie immer am Montag, aber der vorletzte für dieses Jahr. Nächste Woche, beziehungsweise nee, diese Woche, wir sind ja schon in der neuen Woche, gibt's unsere Awardshow. Da freuen wir uns sehr drauf. Dann die Woche drauf, Super Bowl Preview. Und dann war es das auch schon wieder mit der Saison 2023, 2024. Aber da genießen wir nochmal die letzten Züge und verabschieden uns für heute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao, ciao.